Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse und hier auf dem Stand der Buchkomplizen. Wer uns besuchen möchte, kann das noch tun, solange die Buchmesse geht. Und zwar ist das Halle 3.0A20. Ich freue mich ganz besonders auf einen Gast, der mich vom Hocker gehauen hat, und zwar Dr. Alexander Unziger. Grüße Sie. Sie haben ein Buch geschrieben, wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur, nach vom Urknall zum Durchknall, wo ich sagen muss, ich habe es ein paar Mal weggelegt und dachte, geiler Typ. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist für mich wirklich auch ein Handbuch, wie man mit Medien umgehen soll. Ja. Und wir machen ja Medien. Und das, ich nenne es mal, das ist Mausfeld to go. Ja. Und ich glaube nicht, dass, dass das abschätzig gemeint ist, sondern es ist eben ganz großartig. Weil in diesem Buch wird auch dargelegt, dass wir heute als News-Junkies uns nicht wundern müssen, dass so wenig passiert. Ist in drei Teile ja aufgegliedert. Sehen, Denken und Handeln. Und wir alle kennen das, wenn wir auch im Flugzeug reisen, kaum ist die Maschine gelandet, ziehen alle, ich sag mal, ihre digitale Zigarette und legen digital nach. Wir leben in Zeiten, in denen wir wahnsinnig gut informiert sind. Trotzdem passiert so wenig. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, weil sind ja auch Kognitionspsychologe, warum das so ist. Sie sind ja auch Jurist und Physiker. Und ich finde es interessant, immer wenn ein Naturwissenschaftler ein Buch schreibt, dass ich wirklich merke, der recherchiert ganz anders. Der weiß einfach bei jeder Schraube, warum sie da sein muss. Ich möchte Sie erstmal zu diesem Buch beglückwünschen. Lassen Sie uns mit Ihren Worten mal beschreiben, was Sie glauben, was Sie in dieses Buch hineingeschrieben haben oder was Sie wollen, dass wir erkennen. Und was geht es Ihrer Meinung nach in diesem Buch?
Ja, die persönliche Geschichte meiner Motivation vielleicht. Ich bin wirklich eigentlich Physiker an Naturgesetzen interessiert. Ich denke am liebsten über Naturkonstanten nach und das ging lange Zeit auch so ganz toll. 90er Jahre dachte man, ja, der Kalte Krieg ist vorbei und ich habe das wirklich auch geschafft, mich ein bisschen abzukoppeln von so Tagespolitik und sagt, das läuft alles so weit. Und dann, in den letzten 10-5 Jahren, insbesondere ab 2014, sieht man dann nach längerer Zeit, befasst man sich mal näher wieder mit den Medien und sagt, was für Unsinn wird da geschrieben gerade, Ukraine-Krise oder so. Warum ist es jetzt plötzlich schlecht, wenn in der Krim die Bevölkerung abstimmt, wo sie hinkommen will und wenn dann wird da noch nicht mal, es gibt keinen Toten, noch nicht mal einen Verletzten und wie viel Geschrei wird da gemacht? Ja? Das gibt es doch nicht.
Das heißt, die Ukraine war für Sie als Physiker so ein Aufwachding oder was geht denn da?
Also das war eigentlich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, da ist wirklich was grob schief an der Berichterstattung vor allem auch. Das kann es nicht sein. So ein Unsinn, so einen offensichtlichen Unsinn, ja, das ist eine Beleidigung eigentlich des Verstandes. Und was mich dann besonders stört, einfach als Physiker, ja, die Physiker haben auch die schlimmsten Waffen der Menschheit entwickelt und die stehen halt ziemlich ungesichert rum heute und dann findet man in den Medien so eine absurde Rhetorik, plötzlich wir müssen jetzt wieder schneller NATO-Panzer durch Mitteleuropa bringen oder so.
Atomwaffen modernisieren.
Ja, also ich meine, auch was für eine Perversion auch konventioneller Krieg heute ist und der wird so wieder machbar und warum nicht und das hat mich so geärgert oder besser gesagt aufgewühlt eigentlich, dass ich gesagt habe, jetzt da kann ich auch nicht mehr in Ruhe arbeiten. Ich kann es vielleicht nicht aufhalten, aber wenigstens muss ich nachher nicht sagen, du bist da gestanden dumm und hast nichts gemacht.
Ne? Jetzt sind Sie ein Naturwissenschaftler, der sich politisch äußert. Das ist ja jetzt nicht unbedingt karrierefördernd. Warum machen Sie das? Weil Sie sind sehr kritisch. Sie gehen sehr kritisch mit den Mächtigen und den Medien ins Gericht.
Also ich habe sowieso keine Karriere im Sinn der Naturwissenschaft. Ich bin ja Bücher, die drehen sich zwar, glaube ich, schon um fundamentale Fragen der Physik, aber die sind jetzt sicher auch sehr wissenschaftskritisch, also dass da eigentlich ich mir gar nicht mehr Feinde machen kann, als ich es ohnehin schon habe. Ne? Also aber das war auch, ich glaube, das hat mir auch geholfen, Muster zu erkennen, die ich vorher natürlich auch in der Wissenschaft schon festgestellt habe, dass auch eigentlich erstmal intelligente Gruppen total in eine Absurdität hineinlaufen können. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Letztes Jahr war, glaube ich, in Spiegel Online der meistgeklickte Wissenschaftsartikel. Ja? Physiker aus Harvard haben eine Theorie, die die Fachwelt erschüttert. Es könnte sein, dass das Universum gar nicht mehr existiert. Ja, das ist doch ein Realitätsverlust. Also theoretischer Physiker ist ja fast, das ist ja heute schon eigentlich kein Beruf, sondern eher schon eine Diagnose. Ne? Das sieht man auch Beispiele, wo eigentlich ja, Gruppen total sich irgendwohin verlieren. Da muss man sich auch nicht mehr wundern und sagen, wenn jetzt Elite-Journalisten oder die sich dafür halten, auch über die Ukraine einen völligen Blödsinn berichten. Gar nicht, weil sie so gelenkt sind, sondern weil das ein Gruppenphänomen ist, dass man...
Ein Gruppenphänomen,
sich, ja. Ich glaube, es ist ein Gruppenphänomen.
Dass die in dieser Gruppe Dinge entwickeln, wo sich wie ein Elfenboden. Das beschreiben Sie. Lassen Sie uns bei der Wissenschaft anfangen, um zu zeigen, dass Sie das jetzt nicht, dass Sie nicht nur die Presse ins Visier nehmen, sondern auch die eigene Wissenschaft ins Visier. Die wesentlichen großen Erfindungen, von denen wir heute profitieren, die sind nicht in den letzten 30 Jahren gemacht worden, sondern im letzten Jahrhundert.
Nein. Das ist ja eine ganz, also mal Seitenbemerkung, wenn man was verstehen will, ich glaube, wie in Politik auch in der Wissenschaft, muss man eigentlich auf die Geschichte sich auch konzentrieren. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als Wissenschaftshistoriker, der vergleicht, Moment mal, wie war die wirklich erfolgreiche Physik vor 100 Jahren? Wie ist die zustande gekommen? Was haben die Leute dabei gedacht? Und wie sehr hat sich das heute verändert? Das ist wie schwarz und weiß. Das ist von der Frage, was die Natur im Innersten zusammenhält, geworden eigentlich zum technischen Hochleistungssport, der irgendwie vor sich hin wurschtelt, aber keine klugen Fragen mehr stellt.
Also von Heisenberg nach CERN?
Das ist ein großer Weg, ja.
Also wenn man sich überlegt, dass wir heute Digitaltechnik, Telefone, das ist alles, hat mit Quantenphysik und den Dingen zu tun.
Aber Sie müssen sehen, das ist ja wirklich funktionierende Technologie, die unsere Zivilisation jetzt prägt. Ja? Das können Sie jetzt sagen, das ist Quantenphysik, das ist der Fotoeffekt 1905, also oder Beginn der Quantenmechanik. Das ist vielleicht GPS-Geräte 1915 vorhergesagt, die Effekte, damit die genau orten. Oder das sind 1888 elektromagnetische Wellen, weil zu dem Zeitpunkt jemand neugierig war, wie Elektrizität mit Licht zusammenhängt. Deswegen telefonieren wir heute. Ne? Deswegen ist die moderne Zivilisation so. Aber das hat sich total verändert. Ne?
Sie sagen ja und Sie schreiben das ja auch, das hat mit Geld zu tun. Bei Ihnen habe ich den Begriff gelesen, ich habe herzlich gelacht, nämlich Big Science statt Great Science.
Das heißt, ja, das ist von Karl Popper. Das Big Science destroys Great Science. Das ist ein Zitat von Karl Popper.
Wir sehen das ja überall, wenn Geld ins Spiel kommt, dann ist die Motivation, nur noch mehr Geld damit zu machen und sinnloseste Dinge zu produzieren. Hat Geld ist nötig, um Wissenschaft voranzubringen, aber zu viel Geld, sagen Sie, ist schädlich.
Definitiv. Also das ist jetzt ein Spiel mit vielen Zutaten. Ich meine, Pierre Curie, der hat seine bahnbrechenden Experimente zur Radioaktivität, hat er selbst finanziert zum Beispiel. Ne? Also da sieht man, wie viel hat sich geändert. Aber das ist insgesamt eine ganz andere Sache geworden. Ich glaube, eines der wesentlichen Dinge war natürlich die Atombombe. Ja? Dass die Physiker, die im Elfenbeinturm lebten, sagen wir mal, interessant, aber harmlos, dass sie plötzlich ein Instrument entwickeln, das jetzt über die Weltherrschaft entscheidet. Das ist natürlich nicht spurlos vorübergegangen an der Physik als Wissenschaft und ich glaube, hat ihr natürlich auch enorm geschadet. Dann kam die Katastrophe dazu, also Hitler hat ja die Zentren der Naturwissenschaft, der Physik zerstört mit seinen Verrücktheiten hier. Die ganze Intelligenz ist abgewandert nach Amerika und ist aber in einer ganz anderen Weise wiedergeboren worden. Eigentlich nicht diese Fragen, die der Einstein gestellt hat oder der Schrödinger oder so, sondern die waren später eigentlich, das ist interessant, die waren später so Außenseiter in Amerika. Ne? Ja, lass sie mal ein bisschen machen, aber da galten ganz andere Regeln. Also Big Money, ja, große Beschleunigeranlagen und nicht mehr so grundlegende Fragen, sondern wir machen hier mal und messen.
Ihr Buch ist ein Buch, was die Medien kritisch ins Visier nimmt, aber auch uns die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, warum, wir müssen uns selber nicht zu Opfern machen, können mündig werden. Wir sind eine Art Wachkoma, das müssen wir aber nicht bleiben. Aber ich möchte noch mal, bevor wir uns von der Wissenschaft verabschieden, über die wir gerade gesprochen haben, auf etwas kommen. Wissenschaft war und ist auch heute noch sehr eitel. Jeder möchte gerne oder viele dann ein Gesetz oder ein etwas, wo da ihr Name draufsteht. Dürrenmatt hat da ja ein Buch geschrieben, die Physiker, finde ich interessant. Viele Wissenschaftler sind ja nach Alamo gegangen, um das Atom dort zu spalten, um damit in Verbindung zu bringen. Es gab nicht alle, es gab auch welche, die da gesagt haben, machen Sie eben nicht mit.
Ja, die Mehrheit der Physiker war gegen den Einsatz in Japan. Ne?
Ja, sie haben mitgeforscht, um dabei zu sein. Dann war das eine militärische Komponente. Das Militär hat am Ende, schönen Dank, aber ihr seid unsere Auftragskiller, sowas. Möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Ist die Wissenschaft, ist geschlagen geworden oder noch korrumpierbarer, wenn es irgendwie der Sache dient?
Ja, ich weiß nicht, man kann es sicher nicht so anklagen. Also ich meine, wahrscheinlich ist es eine unumkehrbare Entwicklung seit Becquerel und Curie die Radioaktivität entdeckt haben. Da ging es eigentlich, war es nicht mehr aufzuhalten irgendwann. Ne? Und was mir Sorgen macht, über lange Zeitskalen betrachtet, ist ja doch, die Wissenschaft hat noch einen größeren Einfluss auf die Zivilisation als vielleicht die schlimmsten Verbrecher und Politiker und Generäle der Weltgeschichte. Aber wir gehen so sorglos damit eben, oder wir haben da wirklich auch eine extreme Krise eigentlich. Ne? Das ist schon beängstigend auch.
Spätestens seit der Atombombe, eigentlich schon viel früher, wissen wir, dass Wissenschaftler auch für den militärisch-industriellen Komplex arbeiten. Nicht? Mhm. Es gab den immer schon, der hieß nur anders, ja, wo man gesagt, okay, wenn man sich mal den Ursprung des Rasenmähers anguckt, wo kam das als viel Militärtechnik, die da stattgefunden hat. Ich denke, dass wir heute vielleicht, weiß man das, mit Atombomben kann man auch Leute bedrohen, aber man kann eigentlich keine Kriege führen, weil die verliert man. Man stirbt als Zweiter, wenn man sie einsetzt. Da kannst nur einen Wahnsinniger auf den Knopf drücken.
Aber ich denke, aber es gibt auch blöde Zufälle. Ne?
Also natürlich, einfach, natürlich. Aber wie beurteilen Sie zum Beispiel, weil ich Sie hier gerade vor der Flinte habe, wie beurteilen Sie zum Beispiel, dass Wissenschaftler vielleicht jetzt ganz intensiv an KI forschen und uns dann cyborgmäßig übermorgen vielleicht Technologien beherrschen, die sich die Frage stellen, ob wir diese Art von Menschen überhaupt noch brauchen? Sehen Sie, dass das weitergegangen ist, dass die Physiker heute eben mit der NSA arbeiten und Überwachung? Sehen Sie das? Ist es besser geworden? Sind Wissenschaftler ethischer geworden oder im Gegenteil?
Schwierig zu sagen. Also AI ist ein sehr interessantes Gebiet. Originellerweise sind sogar die erfolgreichsten, so wie Demis Hassabis, ne? der ist auch an Naturgesetzen interessiert, hat gesagt, aber die Physiker kriegen es nicht auf die Reihe. Wir müssen es eigentlich mit künstlicher Intelligenz daran arbeiten. Es ist auch, das können sie nicht aufhalten. Das ist das Problem. Und da muss man sich Gedanken machen, wie hält man diesen Dämon im Zaum. Also Nick Bostrom hat ja dann ein kluges Buch geschrieben, auch Superintelligence. Es gibt einige...
Brauchen wir Ethik in der Wissenschaft?
Ja, also natürlich. Ich meine, die
oder findet sich immer jemand, der es dann macht?
Das Problem ist, also ich meine, tendenziell sind Leute, die was kapieren, haben die eigentlich einen hohen ethischen Anspruch oder so. Also niemand will die Welt demolieren. Ne? Denken Sie an Einstein, ja? der sich eingesetzt hat für Frieden eigentlich sein ganzes Leben später. Aber natürlich, das reicht nicht. Es wird letztlich immer natürlich das auch irgendwo entwickelt und gemacht, was denkbar ist. Das ist eine traurige Tatsache, ja.
Lassen Sie uns zum Kern Ihres Buches kommen. Es geht nämlich um die Folgen des Smartphone-Zeitalters. Wir sind News-Junkies. Ich habe bei Ihnen eine tolle Wortkombination gelesen, nämlich die unsägliche Irrelevanz des Aktuellen. Können Sie das beschreiben? Was ist das?
Ich glaube, rein phonetisch, glaube ich, hat es mich irgendwie Milan Kundera, glaube ich, irgendwie inspiriert dazu. Aber die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, oder das war so der Rhythmus. Naja, aber ernsthaft, inhaltlich. Ich glaube, das ist eins der grob unterschätzten Probleme, wie wir mit unserem Verstand umgehen. Wir konzentrieren uns zu sehr auf die Gegenwart. Ja? Und das ist sogar, also ich meine, es gibt jetzt Medien, die man kritisiert, oder viel der Mainstream-Medien kritisiert man zu Recht, und die Alternativen, aber sogar die Alternativen sind manchmal nicht gefeit davor, auf, sage ich mal, jeden Blödsinn auch aufzuspringen und den zu sezieren.
Alles zu kommentieren.
Alles sofort kommentiert werden. Und man versteht aber, glaube ich, sogar mehr von dem, was in der Gegenwart abgeht, wenn man jetzt in die Geschichte geht und ein Buch liest über den Kalten Krieg, ja, oder über die Hintergründe, was jetzt alles die Archive geöffnet werden. Sowas wie JFK and the Unspeakable zum Beispiel über das Attentat auf Kennedy oder so. Das sind eigentlich Aha-Erlebnisse, ja, wenn man dann nicht auf die Gegenwart geht, sondern in die Geschichte geht. Das sind Aha-Erlebnisse, die für das Aktuelle aber mehr bringen, als irgendwie jetzt Zeitungen verfolgen.
Also um die Gegenwart besser beurteilen zu können, muss man Abstand bekommen, indem man in die Vergangenheit geht und dort draufblickt, um das mal
definitiv
so zu sagen.
Definitiv, also so mache ich es bei beiden. Wissenschaft und Politik ist das meine Devise. So, ja.
Leben wir in einer Zeit des Wachkomas und der medialen und digitalen Verblödung, Massenverblödung? Alle sind auf dem neuesten Stand, aber letztendlich hält man uns auf Trab. Ist das so?
Definitiv, ja. Es ist auch nicht jetzt irgendwie bös gelenkt. Ja? Also unterstelle nie bösen Willen, wenn Dummheit ausreicht als Erklärung oder so.
Ja,
so.
Ja.
Und es ist halt, niemand ist daran interessiert, über die Medien uns jetzt zu informieren oder weiterzubilden, sondern das Ziel ist einfach nur, unseren Geist da irgendwo klicken zu lassen.
Es geht, auch um, unsere Aufmerksamkeit.
Ja, also Aufmerksamkeit ist das neue Gold, ist die neue Währung. Und die wird halt mit primitiven Mitteln, also Emotionalisierung, hergestellt, auch wenn es inhaltlich vollkommener Schrott ist. Also machen Sie eine beliebige Internetseite auf, eine beliebige, da können Sie irgendeinen Mail-Provider nehmen, da poppt Ihnen schon 10 Nachrichten entgegen mit Skandal, Eklat, Peinlichkeit, das Netz tobt, ja, so Dinge, die völlig unwichtig sind, ja, aber irgendwie so uns eine kleine Sucht erzeugen, ah, da bin ich jetzt neugierig. Ja.
Sie schreiben im ersten Teil darüber, wie wir das aufnehmen. Das meiste nehmen wir ja heute nicht akustisch auf, sondern wir nehmen es eben durch Bilder auf. Wir leben in Zeiten, wo wir von Bildschirmen umstellt sind. Können Sie beschreiben, Sie schreiben, wie, das hat mit unseren Augen zu tun. Was passiert denn mit der Information, wenn sie auf unsere Augen trifft?
Ja, also der visuelle Kanal ist also der bei Weitem dominierende, ne? Also das sind glaube 90% der Eingangsinformationen. Insofern ist das derjenige, der am meisten schutzbedürftig ist, natürlich auch am meisten manipulierbar ist, über den wir uns am meisten Gedanken machen müssen, was löst das aus und den wir auch unter eine Diät stellen sollten manchmal. Ne? Also so Nachrichtendiät ein bisschen, das ist sicher. Ich glaube, man unterschätzt es auch, was es global für Effekte auslöst in unseren Gehirnen. Ich glaube, genauso sorglos, wie man vielleicht in den 50er, 60er Jahren mit der Umwelt umgegangen ist, ja, egal, wir blasen das raus, genauso sorglos gehen wir heute mit unseren Gehirnen um und füllen allen möglichen Schrott ein, in der Absicht, in dem Glauben, dass das täte nichts Schlechtes, aber das
also
ist nicht so.
Würden Sie sagen, so ähnlich wie mit Passivrauchen, also Passivkonsum ist genauso schädlich?
Naja, also wir konsumieren ja ziemlich aktiv. Also wir haben schon alle die Zigarette im Mund.
Ja. Heute, ne? Was passiert denn also, mit diesen Informationen, wenn wir sie aufgenommen haben? Vergessen wir sie dann oder wirkt sie auf unseren Verstand? Wirkt sie auf unser Gedächtnis? Beschäftigt sie uns? Ist das...
Ja, also die ist nicht mehr zu löschen. Das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Also ich meine, juristisch kann man eine Aussage machen und dann nimmt man sie zurück oder dementiert. Aber so funktioniert ja das Gehirn nicht. Ne? Also was mal drin ist, was mal weiterlebt, das kann gar nicht mehr so widerlegt werden, dass es nicht irgendwo weiterleben würde. Gibt es auch Experimente dazu, eigentlich dramatisch, so Propaganda, also die Leute wissen, dass es Propaganda ist, können es eigentlich kognitiv einsehen, aber trotzdem übernehmen sie die Bilder und dann die Ansichten der Propaganda.
Das heißt, die ständige Wiederholung von Propaganda wirkt im Gehirn sogar gegen den eigenen Verstand. Und man erinnert ja eher die Fake-Propaganda wie die Argumente, mit denen man die Propaganda enttarnt hat. Ich gehe davon aus, dass das erforscht wurde und eingesetzt wird.
Also die Leute, die das einsetzen, die wissen das auch ziemlich gut, glaube ich, manchmal. Ja. Also wenn jetzt einfach irgendeine Geschichte erzählt wird, da wird irgendein Land beschuldigt oder irgendwie, der ist der Böse, dann irgendwas bleibt hängen und das geht nicht mehr raus. Auch wenn sich danach genauere Untersuchungen, kann nicht festgestellt werden, gibt es eigentlich keine Evidenz dafür, ja. Also das ist das, aber in den Gehirnen ist es erstmal verankert.
Was ich an Ihrem Buch so sympathisch finde, dass Sie eben nicht nur beschreiben, was mit uns geschieht, wie wir ins Visier genommen werden, sondern was auch mit denjenigen passiert, die das bemerken und benennen. Also Sie sprechen ja auch ganz konkret Wikipedia an, viele Quellen, die wir auch als User kennen, und sprechen hier von einem digitalen Pranger. Halten Sie denn Wikipedia als das erfolgreichste oder am meist geklickteste Werk nicht für was Gutes?
Eine schöne Bibliothek, kann man mal nachschauen. Eigentlich schon. Also ich habe ja meinen Vortrag gehalten über den Niedergang der Wikipedia. Natürlich ist es ein tolles Menschheitsprojekt. Ja? Eigentlich super als Idee und auch was wir uns nicht dauernd mit Werbung zuscheißt, das Gehirn. Ne? Das wäre eigentlich wunderbar und toll, aber es ist leider auch, fand hier auch so eine, ich sag mal, intellektuelle Erosion von großen Gruppen statt. Ja? Das waren früher technikaffine, schlaue Leute, die jetzt Kernfusion beschrieben haben oder den Zitronensäurenzyklus oder so. Und heute sind es so Blockwarte, die in Löschdiskussionen irgendwie...
Sie sagen Blockwarte.
Das sind Blockwarte. Mhm. Ja, also die in Löschdiskussionen irgendwelche Sachen sezieren. Ich meine, wie erklären Sie sich jetzt, dass, ich habe das Beispiel mal vom Daniele Ganser genommen, dass im Wikipedia-Artikel vom Ganser 23 Leute irgendwie was Negatives sagen dürfen, also zitiert werden. Und bei George W. Bush, wie viele? Einer sagt da was, aber nichts Negatives.
Ja.
Also George W. Bush, der hat geholfen beim Nation Building im Irak. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Das wäre nur nicht die umfassende Beschreibung, muss man sagen.
Mhm. Ja, also da ist schon ziemlich viel im Argen. Und alles, was, also ich glaube wirklich, Wikipedia ist insofern also was jetzt politisch und gesellschaftlich ist, ist kaputt.
Mhm. Ja. Also für Sie gilt das nicht als Quelle?
Nein, also ich meine, ich gucke mir es an, um zu sehen, wie viel jetzt auch manipuliert wird. Ne? Also da, für jemanden, der mit offenen Augen reingeht, ja, ist es wieder eigentlich wertvoll, dann wieder auf einer Metaebene, sag ja.
Wenn man davon weiß.
Ja, ja.
Wenn
ja.
man davon weiß, ist es ja. interessant, quasi finde ja. den Fehler. Ja. Interessant finde ich an diesem Buch auch, dass Sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und uns auch zeigen, dass, obwohl wir es besser wissen, diejenigen, die diese Techniken anwenden, sagen, naja, viele von den Dingen, die funktionieren, funktionieren unterbewusst. Wir wissen zum Beispiel, wie dein Gehirn funktioniert. Und selbst ja. wenn du das weißt, kannst du das nicht ändern. Da sind wir bei der sogenannten Bestätigungsillusion. Erklären ja. Sie mal den Begriff Bestätigungsillusion. Was heißt das?
Naja, Bestätigungsillusion, da sind wir alle mit dabei. Wir sind einfach so verdrahtet, dass wir gerne Dinge glauben, die in unser Weltbild passen.
Warum ja? tun wir das?
Um uns vor kognitiver Dissonanz, glaube ich, zu schützen. Das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man in sich schon mehrere Stimmen hört, ja, und nach außen dann umso unangenehmer, wenn ich von der Masse irgendwie mich entferne. Aber auch in uns haben wir die Illusion oder den Willen, uns ein bisschen was Einheitliches zu formen einfach. Da fühlen wir uns wohler.
Ja? Weil sonst sind das gilt aber ja nicht nur für den Konsumenten, es gilt ja auch für den Produzenten. Sie sprechen ja auch von Rudeljournalismus, dass man in der ja. Gruppe lieber das schreibt, was ja. alle hören wollen. Ja, ja. Dann wird man auch auf die Party abends mitgenommen.
Ja, ja.
Das ist eine Technik, die da ist. Ein Verhalten, was der Mensch ja. von sich hat, ja. um auch als Gruppe leben
ja.
zu können.
Ja, ja.
Ist das für die Demokratie letztendlich gefährlich, wenn an einigen wenigen Stellen dort Meinungen produziert werden können, die in den Krieg führen? Weil alle mitmachen und dann liest derjenige,
also
liest
Krieg, man das und denkt, naja. Ist nicht, ist für alles schädlich,
ja.
nicht
nur
für
die Aber man liest das und denkt, das sagen ja alle, aber wenn, ja. wenn, alle, ja. wenn viele ja. denken ja. der einzelne wenig, lese ich bei Ihnen ja auch. Wenn
ja.
viele dasselbe denken.
Naja, mir gefällt immer ein Zitat von Nietzsche besonders gut. Er sagt, der Irrsinn ist beim Einzelnen etwas Seltenes. Mhm. Bei Parteien, Zeiten, Gruppen und Völkern die Regel. Mhm. Ja. Also gerade große Gruppen und Da kann man jetzt die Wikipedia-Community nehmen oder kann man das CERN nehmen oder da kann man die Elite-Journalisten, ja, die sich ein bisschen als so als definieren, die wandern oft in ziemlich verrückte Dinge ab. Gerade weil sie sich einbilden, dass sie ein bisschen besser was verstehen. Mhm. Und natürlich ist das gefährlich, ja. Also diese Stromlinienförmigkeit. Aber wir können es, ich meine, wir sind Menschen. Wir fühlen uns einfach wohler, wenn wir bei den anderen mit dabei sind und nicht ganz außen stehen.
Für einen Wissenschaftler ist es immer, finde ich jedenfalls, sehr vorteilhaft, wenn er sich mal außerhalb der Gruppe bewegt und mal einen Blick von außen auf das wirft, was er da ja. eigentlich macht.
Ja.
Für Journalisten ist es natürlich noch wichtiger, das tun immer weniger. Mhm. Also ich mache es natürlich, mhm. weil ich es interessanter finde, auch die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und auch mal die andere Seite zu sehen. Und als mhm. Reporter muss man raus aus der Redaktion.
Ja, ja.
Sie kommen im dritten Teil Ihres Buches auf etwas, was wesentlich ist, nämlich Handeln. Ich sage jetzt mal, den Stecker ziehen. Wie können wir unserem Verhalten den Stecker ziehen, um nicht in diesem Cliffhanger-Ding zu bleiben, nach dem Motto, mal sehen, was als nächstes kommt, ich werde auf den neuesten Stand gebracht, aber ich mache nichts. Was können wir machen? Brauchen wir eine Mediendiät? Wie machen Sie das selber? Sagen Sie einmal am Tag 3 Stunden aus oder ich gucke gar kein Fernsehen mehr, ich lese gar keine Tageszeitung mehr.
Naja,
wie machen Sie das?
Fernsehen ist tatsächlich, also ich plaudere mal ein bisschen, also ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, es durchzuhalten. Fernsehen ist nicht so das Problem, das schaue ich wirklich, also vielleicht 2 Stunden im Jahr oder so. Aber Internet ist natürlich auch. Und auch wenn man sich informiert, also auch wenn man, sage ich mal, den ganzen Unterhaltungsblödsinn jetzt erstmal versucht auszublenden, dann Nachrichten, die einem entgegenpoppen und da wird man sehr leicht mitgenommen und aufgesaugt oder so. Das heißt, man muss wirklich, es erfordert eine Menge Selbstdisziplin, das durchzuhalten und sagt, nach dem Abendessen mache ich jetzt gar nicht mehr auf das Internet oder so, sondern ich gucke jetzt lieber in mein Mathebuch und in Atomphysik und da rein. Ja,
es gibt ja Forschung, wenn man sich mit Drogen und Belohnungssystemen im Gehirn beschäftigt, wo man sagen kann, okay, Kokain und Zucker, wären ähnlich, gibt es ja Experimente mit Ratten und wenn eine Ratte die Möglichkeit hat, die kokainabhängig ist und Zucker bekommen kann, dann nimmt sie am Ende doch Zucker. Ist es mit den Medien auch so, dass wir süchtig werden nach dem?
Definitiv ist das eine Sucht, ja, ja.
Also das belohnt einen?
Ja, na, irgendwas löst es aus. Also ich meine, also ich habe selber an mir schon gespürt, dass man eigentlich, man will dann gar nicht oder man bleibt mal bei YouTube hängen oder so. Ne? Also erstmal guckt man irgendeine interessante Sendung oder so, vielleicht jetzt, weiß nicht, Noam Chomsky, ja, ein Interview. Und dann wird einem halt irgendwas angezeigt. Übrigens auch ein interessantes Seitenthema. Was wird mir angezeigt auf meiner Leiste bei YouTube? Ja? Und dann sind sie eben auch in der Gefahr, sich zu verlieren, ne? und jetzt doch irgendwo,
es hält
also
sie
das wollte ich nicht wirklich wissen.
Es hält sie von eigenen Gedanken ab.
Ja.
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein gesunder Medienkonsum aus? Also die erste Frage natürlich immer, wer will mir was mitteilen, was soll ich dann tun?
Ja.
Aber
angenommen,
ich kann nur raten, Ihr Buch zu lesen und dann sagen, okay, und das eigene Konsumverhalten mal zu überprüfen, sagen, vielleicht gehe ich ein bisschen sehr unbeschwert damit um. Wie soll man Medien handeln? Eine Diät machen, kann man mal machen, aber es ist interessant, wie soll man damit umgehen, um es in den Griff zu bekommen?
Naja, also das kann man, glaube ich, nur individuell beantworten. Also ich meine, Sie, wenn Sie als Journalist arbeiten, können Sie nicht 4 Wochen von den Nachrichten ausklacken. Ne? Also das geht nicht. Also man muss natürlich fokussiert darauf sein, aber vielleicht versuchen, dahin zu kommen, dass man das bewusst auswählt. Ja? Dass man sich jetzt nicht treiben lässt eben von der Timeline oder auch nicht immer von den Themen, die nach außen kommen, sondern einfach mal ein Thema aufs Tapet bringt und so wie sie das auch manchmal machen, ne? In Positionen oder so, darüber redet jetzt eigentlich keiner. Und trotzdem ist es ein wichtiges Thema und das bringen wir mal dran. Und wenn man das persönlich schafft, glaube ich, sich seine Prioritäten intern zu produzieren, dann ist man, glaube ich, einen großen Schritt weiter.
Wenn man sich in der aktuellen Situation mit der NATO-Osterweiterung und dem Feindbildaufbau, nicht nur Russland, sondern auch China, die Massenmedien anguckt, dann stellt man fest, da gibt es ein großes Muster, und zwar im Falle X sind die Medien immer für den Krieg. Sie sprechen sich in Ihrem Buch ja eindeutig für den Krieg, für den Frieden aus und sagen, was soll das eigentlich? Also wir haben ein Gewaltverbot und da darf es keine Ausnahmen geben.
Ja.
Es gibt ja auch diesen Satz, dieser legendäre Satz, Sie kennen den, du sollst nicht töten, keine Klammer auf, sondern du sollst das nicht tun, ohne Ausnahme.
Ja.
Wir brauchen mehr Zivilcourage, das lese ich in Ihrem Buch, die Grundrechte verteidigen. Ich habe dann mir aufgeschrieben, es gibt eine direkte Linie von Scholl, also Geschwister Scholl, zu Muhammad Ali, Assange und Snowden. Wie schaffen wir es, dass die Menschen, die ständig mit diesen Medien zu tun haben und denen dieser Kadergehorsam verkauft wird, dass die denn auch mutig werden, weil die werden ja sofort bestraft von der eigenen Gruppe. Wie kommt man da raus und hält auch den Gegendruck zumal eine Weile aus, sagen, Entschuldigung, ich bin für die UN-Menschenrechtscharta.
Ja, ich glaube, ich meine, man kann viel kritisieren, man kann auch heute viel kritisieren, was jetzt an weicher Zensur schon auch stattfindet oder so, aber die Freiräume, die wir immer noch haben, die muss man auch, ich glaube, die muss man auch wirklich nutzen. Also wir können jetzt hier sitzen und sagen, George W. Bush ist ein Kriegsverbrecher, Entschuldigung, es ist so. Ja?
Aber Barack Obama genauso.
Und wie viel schwerer hatten jetzt es die Geschwister Scholl? Ja? Die wurden geköpft für ihr Flugblatt, das sie in München an der Universität runtergeworfen hatten. Und ich denke, solche Beispiele aus der Geschichte oder auch aus der Literatur, die können ein bisschen Mut machen, zu sagen, jetzt auch den Mächtigen sage ich die Wahrheit ins Gesicht, auch wenn es dir nicht passt.
Auch
wenn sie uns zuhören und abhören und so, aber ich sage es trotzdem.
Also ich komme gleich da nochmal zurück, aber ich möchte Sie auf etwas ansprechen, was ich in den letzten Stunden ereignet hat, wo ich gedacht habe, so weit sind wir schon.
Habe ich das mitbekommen? Vielleicht.
Nein, also ein Herr Lucke, der mal die AfD gegründet hat und der ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, das ist nicht meine Partei. Ja. Ist ja eigentlich Ökonom, wollte einen Vortrag halten zu Ökonomie und wurde dann, der Hörsaal wurde von Studenten besetzt und die haben ihn dann, kam gar nicht zu Wort, er wollte was zu Ökonomie machen, haben dann eben Nazis raus, bis er hat es nicht verstanden, hat sich ja längst von dem distanziert und der Vortrag konnte nicht gehalten werden und dann konnte man eben bei Zeit Online, Campus lesen, das wäre eine gute Aktion gewesen. Ich habe dann gesagt, dieselben Leute würden heute Geschwister Scholl ausbuhen, weil die waren ja mal bei der NSDAP, waren ja überzeugte Nazis. Wo sind wir hingekommen, dass wenn jemand sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, dass der nie wieder eine Chance bekommt, dass quasi dessen wirtschaftliche Vernichtung in den Kauf genommen. Was ist da los mit uns, dass wir das auch noch beklatschen?
Ja, ich glaube, dass die Antifaschisten, die neuen Faschisten sind, also unter anderem. Ja. Also ich meine, Leute zu behindern, Bücher verbrennen, Bücherstände verwüsten oder so, das hat nichts mit Aufklärung oder hat nichts mit Gegenrechts zu tun eigentlich. Das ist der neue Faschismus im neuen Gewande. Ja. Mhm. Ich verstehe übrigens manches heute nicht mehr, was an links und rechts war. Also ich meine, früher, da war links mal für den Frieden zu sein oder so. Heute, wenn man für den Frieden ist, dann wird man schon, bist du vielleicht aus der rechten Ecke oder so. Ja? Mhm. Früher war links mal liberale Sexualmoral. Ja? Heute ist es eher so ein bisschen dritte Toilette, Gender und so weiter.
Früher war Grün auch mal für Umweltschutz und für den Frieden, heute kann man auch für die Menschenrechte bomben.
Naja, heute ist es so ein bisschen Olivgrün, ne? Also wie NATO. Also da hat sich einiges total gedreht, dass man, wie ich, eine Zeit lang abwesend war eigentlich ein bisschen, dann erkennt man die Welt nicht mehr.
Die Botschaft in Ihrem Buch heißt ja, man soll anfangen, selber zu denken. Ja. Also wie viele von den Gedanken, die im eigenen Kopf sind, sind eigentlich übernommen von Medien, die die Realität ja konstruieren, und Sie sagen, brauchen Sie Ihren Verstand. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass Sie eben auch sagen, man kann ja gefrustet sein, wenn man sich das alles anschaut, auch wie viele Leute, die gebildet sind, aber eigentlich verbildet sind, keinen Mumm in den Knochen haben, sagen, Entschuldigung, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Mhm. Ich habe ja neulich gesagt, auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob Sie auf der rechten oder linken Seite marschieren.
Ich habe gehört.
Ich möchte jetzt etwas zitieren, das Zitat kannte ich nicht, von Werner Fink, der war Komiker noch in der S-Zeit. Und das saß, glaube ich, bei einem Theaterstück ein Propagandaminister, glaube ich, im Publikum. Ja, ja. Und er hat dann gesagt, ich stehe hinter dem Führer, damit ich nicht sitzen muss, rede ich zu schnell, kommen Sie noch mit oder muss ich mitkommen?
Ja, ja.
Das finde ich super, wenn wir so etwas heute auch eben haben.
Ja, aber das muss man sich doch mal vorstellen.
Die hatten
das
den
hat Mund. Der in der Zeit denen ins Gesicht gesagt. Also was für einen Mut musste der aufbringen?
Herr Unziger, eine letzte Frage. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Was wünschen Sie sich, was passiert mit Leuten, die dieses Buch lesen?
Bisschen aufwachen.
Aufwachen und dann selber ins eigene Tun kommen?
Ja. Bisschen aufwachen, nachdenken. Ja, vielleicht ein Gedanke, der gefällt mir immer gut. Also den Mut zu fassen, das zu tun, wo ich was bewegen kann. Die Gelassenheit, auch andere Dinge eine Zeit lang hinzunehmen. Und die Klugheit, beides voneinander zu entscheiden.
Herr Unziger, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und dieses Buch geschrieben haben und vor allem, dass Sie als Naturwissenschaftler den Mut haben, der selbstverständlich sein sollte, es leider nicht ist, sich politisch gegen den Mainstream zu äußern und ganz klar auch als ein Wissenschaftler positionierte, sagte zu, ich bin auf jeden Fall gegen Krieg, ich bin für Frieden, auch wenn ich dafür angegriffen werde. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, Herr Jebsen.